Ja, ihr Lieben, es ist eine bewegte Zeit, in der wir leben. Das ist schon eigentlich eine Floskel geworden, weil irgendwie die letzten Jahre ständig so viel Chaos los ist in der Welt. Ich erspare euch jetzt die Aufzählung, will nur sagen, es gibt natürlich die globalen Themen und es gibt dann so ganz persönliche Erschütterungen, wie wir es gerade auch gehört haben. Und immer wieder diese Situation, wo eben die Dinge nicht mehr so sind, wie sie waren oder wie man sie gewohnt ist oder wie man dachte, dass sie seien. Und das fordert uns heraus natürlich, wie wir damit umgehen können. Und das fordert uns heraus mit der Frage, was zählt dann eigentlich? Also wenn das nicht hält, was ich dachte, was halten soll, woran kann ich festhalten? Wonach strebe ich, wonach richte ich mein Leben aus? Was ist Glück, was ist Unglück? Ich will ein paar Verse mit euch anschauen, in denen Jesus darüber redet und manches, was für uns selbstverständlich sein könnte, auf den Kopf stellt. Oder wahrscheinlich besser vom Kopf auf die Füße, wie das Jesus gerne macht. Und das ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Und ich lese die Verse 20 bis 26. Lukas 6, 20 bis 26. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, lest gerne mit. Jesus blickte seine Jünger an und sagte: Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid. Denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Amen. Wen preist unsere Kultur glücklich? Darüber will ich mit euch reden. Und wen preist Jesus glücklich? Und ja, was ist eigentlich Glück? Wer ist glücklich zu preisen? Ich habe jetzt keine Umfrage gemacht, es gibt ja immer so Straßenumfragen oder die Billigvariante, wenn man so eine Frage anfängt, bei Google einzutippen und dann klappen so Angebote runter, ne, das Glück ist und dann guckst du mal, was da als erstes kommt. Eine mehrheitsfähige Antwort wäre vielleicht, Glück ist, wenn man keine Sorgen mehr hat, wenn mehr oder weniger alle Grundbedürfnisse befriedigt sind. Kennt ihr diese Pyramide, ne? Es gibt so ein Glaubensbekenntnis, was immer noch mehrheitsfähig ist in unserer Gesellschaft, hat Konjunktur gewonnen in den letzten Jahren nochmal. Das heißt, Hauptsache gesund. Ne, da können die meisten sich drauf einigen. Und ja, wenn man dann mal nicht gesund ist, merkt man, ja, hört man vielleicht ein bisschen auf, darüber zu spotten, weil man merkt, wie viel da dran doch hängt. Aber so, es ist natürlich ein bisschen begrenzt. Probleme sind dann dazu da, dass sie möglichst schnell beseitigt werden. Und da gibt es verschiedene Reparaturbetriebe. Also wenn dein Auto kaputt ist, dann bringst du es in die Werkstatt. Wenn der Körper nicht mehr mitmacht, dann gehst du zum Arzt. und willst auch eine möglichst schnelle Lösung haben, nicht irgendwas wie Lebenswandel umstellen oder so, sondern irgendwas, was man einnehmen kann. Wenn die Seele nicht mehr rund läuft, geht man halt zum Therapeuten und ja, dann bringt der das hoffentlich schnell wieder in Ordnung, das ist ja sein Job, und dann kannst du weitermachen. Und ich sage nichts gegen Ärzte oder Therapeuten oder Kfz-Werkstätten. Ja? Aber so, was ist unsere Lebenssicht dabei? Wie sehen wir das als Christen dann? Da sind wir vielleicht manchmal ganz ähnlich unterwegs, sind damit beschäftigt, unsere Lebensbedingungen zu optimieren. Unsere Lebensqualität zu steigern. Und Lebensqualität ist ja nichts Schlechtes. Also wir wünschen uns in loser Folge, ungeordnet, verständnisvollen Ehepartner, wohlgeratene Kinder oder Eltern, geordnete Finanzen, Erfüllung im Beruf, Gesundheit, Sonnenschein oder Regen, je nachdem, was man sich wünscht. So, und dann haben wir gehört, Gott meint es gut mit uns. Gott will, dass es uns gut geht. Und dann denken wir, das ist ja gut. Prima. Sagen wir dann zu Gott, also nicht genau in den Worten, aber dann sorge doch bitte dafür, dass diese Dinge in Ordnung kommen, damit ich glücklich bin. Ja, gibt es ganze Predigtdienste, wo es dann nur darum geht, wie kommen deine Finanzen in Ordnung und so, wie kannst du dein bestes Leben führen, ne? Und an der Stelle kann man merken, dass die Sache vielleicht irgendwie ins Kippen kommt. Denn welche Rolle hat Gott in dieser Lebensphilosophie? Ich habe es jetzt überspitzt und so, ne? Aber prüf dich selber. Letztlich wird Gott oder auch meine Mitmenschen werden zu Lieferanten für mein Lebensglück. Ja? Für mein Wohlergehen. Also, das Ziel oder der Zweck ist dann, dass es mir gut geht und dafür sind die anderen da. Du bist dazu da, dass es mir gut geht. Sage ich dann zu Gott oder sage ich zu meiner Frau oder sage ich zu meinen Freunden oder die Kinder sind dazu da, dass ich jetzt endlich meinen Lebenstraum von einer heilen Familie erfülle. Und dann werden die oder dann wird Gott zum Mittel, zum Zweck eben. Also wie ein Küchengerät oder wie ein Rasenmäher. Das Problem ist dann, was passiert, wenn das Mittel zum Zweck seinen Zweck nicht mehr erfüllt? Dann wird es eben überflüssig. Ne? Also du betest jahrelang zum Beispiel für einen Ehepartner, schüttest Gott dein Herz aus, kommst zu ihm mit deiner Einsamkeit, merkst, du bist auf ihn angewiesen, er tröstet dich und dann erhört er dich irgendwann und der Traummann, die Traumfrau kommt zur Tür, reinspaziert und alles wird gut. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Der Partner ist jetzt das Zentrum deiner Aufmerksamkeit. Und ja, Gott hat ja seinen Zweck erfüllt. Und er wird dann wieder hervorgeholt, wenn es ja, Stress mit den Kindern gibt oder so. Oder umgekehrt, du betest und betest, aber da kommt niemand. Und vielleicht denkst du irgendwann, okay, das wahrscheinlich kommt jetzt auch wirklich niemand mehr. Und sagst, was sagst du dann? Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Das bringt irgendwie nichts. Also Rasenmäher, der kein Rasen mäht, ist halt sinnlos. Ne? Mir erzählte das einer unserer Freunde in Ghana, dass ein Verwandter von ihm angefangen hat, in die Kirche zu gehen, nachdem er hatte gehört, ja, wenn komm zu Jesus und du bekommst genauso ein schickes Auto wie ich und du wirst finanziell überschüttet werden. Und dann ist er hingegangen, hat alles mitgemacht und so. Und nach einem Jahr ist er ausgestiegen wieder. Und er sagt, ja, wieso kommst du nicht mehr? Ja, guck mal, ich habe immer noch kein tolles Auto. Also das Marketing hat nicht funktioniert. Ja? Das, was versprochen wurde, kam nicht. Und dann lassen wir es eben. Meistens läuft das subtiler. Ja? Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt. Aber es gibt doch diese Haltung. Und wie gesagt, guck in dein Herz, wo ich dann den Partner oder das Auto oder die Gesundheit mehr gesucht habe als Gott. Mit anderen Worten, wo ich die Gabe mehr gesucht habe als den Geber. Und da kommt Jesus rein. und bringt uns ein ganz anderes System, ganz andere Art zu denken, die Welt zu sehen, unser Leben zu sehen. Und fängt an, bestimmte Leute glücklich zu preisen. Und er nennt 4 Gruppen von Menschen, die haben alle eine Sache gemeinsam, sie sind schwerem Leid ausgesetzt. Und mein erster Reflex ist, da muss man doch was machen. Das muss man doch lösen können. Die Ursachen der Armut müssen bekämpft werden. Der Hunger muss gestillt werden. Die Weinenden müssen getröstet werden. Und die Verfolgung leiden, ja, die können ja, ne, haben wir eben gehört, die können ja vielleicht lernen, ein bisschen vorsichtiger zu kommunizieren, dass sie nicht dauernd Stress kriegen. Und was sagt Jesus? Er sagt, ihr seid glücklich zu preisen. Und was meint er? Also er spricht übrigens aus der Position der Solidarität, sage ich mal. Ja, also er ist selber der, der nichts hat, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er ist selber der, der verfolgt wird. Das sagt nicht jetzt der Reiche zu den Armen, sei doch glücklich. Ja, sowas hat es ja auch gegeben. Und da gibt es vielleicht manchmal immer noch. Ne? Er redet nicht nur über das zukünftige Glück in der himmlischen Herrlichkeit. Und er gibt ganz bestimmt aber auch nicht nur so Lebenstipps, so, ne? 7 Tipps für einen glücklichen und ausgeglichenen Lebensstil oder so. Probier es mal mit Armut und Weinen und Verfolgung. Nee, offensichtlich ja nicht. Er bringt eine andere Perspektive rein. Also bisher ging es immer noch darum, so wie ich das beschrieben habe, mein Leben und funktioniert alles. Ne? Ist das Auto heile, gibt es keine komischen Geräusche, so dann ist alles oder eben in meinem Leben oder in meiner, macht meine Seele komische Geräusche. Und jetzt weitet er den Horizont. Denn glücklich zu preisen oder, ja, vielleicht habt ihr die Luther-Übersetzung im Ohr, selig sind die sogenannten Seligpreisungen. Das meint eigentlich so viel wie bei Gott anerkannt. Und das hat was mit der Ewigkeit zu tun, klar. Die Dinge haben nur einen Wert, wenn sie langfristig und gemeint ist dann in Ewigkeitsperspektive einen Wert haben. Das ist mit drin. Es hat auch was damit zu tun, was uns letztlich glücklich macht, weil wir dann in eine Ausgeglichenheit kommen, in diesem Leben, ja. Aber im Zentrum geht es um die Beziehung zu Gott, um Anerkennung durch Gott. Und die hat eben ganz andere Maßstäbe als Anerkennung in der Welt. Und deshalb sind diese Seligpreisungen zweierlei. Da ist ein Zuspruch für die Armen, für die Hungrigen, für die weinen, für die verfolgt werden, die in dieser Welt wenig gelten, dass Jesus sagt, Gott ist auf eurer Seite. Ihr müsst das nicht erst irgendwie fixen, damit ihr dann mitmachen dürft. Ja, leider können wir so im Moment mit euch nichts anfangen, kriegt erstmal dein Leben auf die Reihe und dann komm wieder. Nein, Jesus sagt, ich bin schon da, ich bin schon bei dir. Der Vater sieht dich, er ist dir ganz nah, näher als den anderen möglicherweise. Und da ist natürlich dann die Herausforderung für die anderen drin. Und anders als in der Bergpredigt Matthäus, buchstabiert Jesus das hier auch nochmal durch, da kommen wir gleich hin. Also die Frage an die, denen es gerade gut geht, nach welchen Maßstäben richtest du denn dein Leben aus? Sind das die Maßstäbe von Gottes Reich? Oder irgendwas anderes, der Markt oder die Mode oder die Meinungen von den Leuten um mich rum. Also, von wem redet Jesus genau? Wir gucken mal rein. Als erstes spricht er von den Armen. Selig oder glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Jesus sagt jetzt nicht, also unter einem bestimmten Betrag auf dem Konto kommst du automatisch in den Himmel. Das ist nicht der Punkt. Gott zeigt in der Bibel, gerade Altes Testament, immer wieder sehr deutlich, ja, Gott stellt sich auf die Seite der Armen, auf die Seite der Unterdrückten. Aber die sind natürlich genauso gerufen, sich Gott zuzuwenden wie alle anderen. Aber es geht hier auch bei den Hungernden dann um die Menschen, die an den Punkt kommen, wo sie merken, ich bin total von Gott abhängig. Ich kriege es eben alleine nicht hin. Ich habe nicht meine eigenen Ressourcen, und dann läuft das schon. Also Armut oder Hunger sind kein positiver Wert, das glaube ich klar. Manchmal gibt es da, wo Leute sehr reich sind, wie bei uns, dann so romantisierte Vorstellungen. Ne? Ach, die haben nichts und sind trotzdem so glücklich. Das ist nicht das, was Jesus meint. Der ist hier nicht irgendwie naiv romantisch. Aber dieser Mangel, diese Erfahrung des Mangels kann eine Tür öffnen. Die können dazu einladen, dass du dich ernsthaft Gott zuwendest. Du merkst, okay, was anderes hilft jetzt nicht. Ich habe nichts anderes. Dann kann das den Weg leichter machen. Und das gilt auch für die, die jetzt weinen, die jetzt trauern. Da ist sicher persönliche Schicksale, um die es gehen kann, aber ich glaube, es geht noch weiter um das Trauern über den Zustand dieser Welt. Die Last dieser Welt, deine eigenen Unzulänglichkeit, deine Sünde, aber auch eben die Ungerechtigkeit um dich herum. Ich will an der Stelle sagen, mich ermutigt das zu sehen, dass es so viele Leute gibt, gerade auch in der jungen Generation, die das umtreibt. Blick auf Ungerechtigkeit oder Rassismus oder Klimawandel oder Sexismus oder was es auch ist, die sagen, hey, hier stimmt doch irgendwas nicht. Also die Christen nicht immer gerade die Speerspitze dabei. Und das macht mich eigentlich traurig. Jesus sagt, glücklich bist du zu preisen, wenn du noch merkst, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn du dich da nicht ablenken lässt oder selber ablenkst oder zynisch wirst, sondern wenn du Tränen darüber vergießt, dass die Welt in diesem Zustand ist. Ich habe das schon mal erzählt. Für mich war das so eine Konfrontation, als ich da immer wieder in der Flüchtlingsarbeit in Griechenland gelandet bin, wo ich Leute getroffen habe, die Jesus nicht kennen, aber dein Herz bricht über Ungerechtigkeit. Wo ich das für mich so theologisch sortiert hatte, gefallene Schöpfung und so, und ja, irgendwann kommt Jesus wieder, wird alles gut. Und ich habe gemerkt, Jesus wollte da an mein Herz ran. Wenn du da noch Tränen hast, dann darfst du eben auch wissen, und darin ist dann die Seligpreisung, du darfst wissen, diese Welt hat nicht das letzte Wort. Gott hat schon angefangen, die Erde zu erneuern. Und es kommt der Tag, wo er alle Tränen abwischen wird. Und übrigens in dem Horizont hat es dann auch einen Sinn, dass ich da auch mitmache und mich da einbringe. Und ich sage, naja, die Welt geht eh unter, das ist keine christliche Haltung. Und schließlich, viertens, spricht Jesus von der traurigen Realität, dass heute mehr denn je Menschen verspottet, ausgestoßen, gehasst werden und Schlimmeres, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und was sagt Jesus? Nicht eben nicht, ja, sei doch ein bisschen stille mal. Er sagt auch nicht einfach nur, halte durch. Sondern ich würde mich nicht trauen, das zu formulieren, schon gar nicht aus meiner komfortablen Position, aber Jesus sagt es, Vers 23, freut euch, wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Ich erinnere mich, ich habe mal, was war das? Einer von den Wesley-Brüdern, glaube ich, in England, oder George Müller, so ein Tagebuch gelesen, wo er dann schrieb, also so ein alter Prediger aus der Erweckungszeit, sagte, heute hatte ich wieder das Vorrecht, für Jesus bespuckt und beschimpft zu werden. Schrieb er dann in sein Tagebuch. Dachte ich, holla, das... Also der hatte ja keinen Spaß dran, bespuckt zu werden, aber er wusste, wofür es ist. Und es geht hier nicht um Leidenssehnsucht oder Masochismus oder sowas, sondern Jesus sagt, wenn euch das passiert, dann weil ihr euch mit mir identifiziert und weil ihr mit mir identifiziert werdet. Also, du eckst an, weil du zu Jesus gehörst. Das hat anscheinend jemand gemerkt. Andere identifizieren mich mit Christus. Das heißt, ich bin ihm anscheinend ähnlich geworden. Sonst würden die das ja gar nicht merken. Ja, und das ist Grund zur Freude. Und Jesus sagt dann, darin identifiziere ich mich dann mit dir. Wir hatten es neulich als Wochenspruch, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Das geht in die gleiche Richtung. Und Jesus nennt noch was anderes. Im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Das ist für uns oft ein bisschen fremd, dieses Denken. Wir sind ja gut evangelisch und dann ist das irgendwie verdächtig, wenn da von Lohn geredet wird. Aber das Neue Testament macht das dauernd. Ja, wir denken, es ist aber wenn das so bei Immanuel Kant, wenn du was Gutes tust und du tust es, weil du dann dafür belohnt wirst, ist es schon nichts Gutes mehr. Aber das Neue Testament ist eben nicht Immanuel Kant. Wichtig ist dabei, was ist das für ein Lohn? Wonach gucke ich hier? Da gibt es nämlich, manchmal vermischen wir dann da Dinge. Also, wenn du eine reiche Frau heiratest, die Jungs, und dann einen Lohn daraus ziehst, indem du dann eben an dem Reichtum partizipierst, oder umgekehrt natürlich, reicher Typ, ja, dann wird dich da ein Urteil treffen, weil du nicht wirklich geliebt hast, sondern nur umzu. Ja? Du hast eigentlich einen anderen Zweck verfolgt als das Herz dieser Frau oder dieses Mannes. So, das ist zu Recht, wird das als verwerflich gesehen. Aber es gibt eine andere Form von Lohn, dass du sagen kann, wenn du eine glückliche Beziehung hast, kann das ein Lohn sein für die Liebe, die du investiert hast. Verstehst du, da ist das, entspricht der Lohn dem, was du reingetan hast. Das ist was anderes. Wenn du auf den Berg steigst und dann ein fantastisches Panorama genießt, dann ist das sozusagen ein Lohn für deine Mühe. Das ist was anderes, als du steigst auf den Berg und dann kriegst du 100 Euro oder so. Und Jesus sagt, wenn ihr mir folgt, wenn ihr euer Leben investiert für mich, dann ist euer Lohn, dass ihr eben ein Leben mit mir habt, in Ewigkeit. Was für ein Geschenk. Aber das ist nur ein Geschenk für den, der das auch schätzen kann. Verstehst du? Also das ist nichts Unangemessenes, sondern das ist die natürliche Folge sozusagen. Wenn ich nach den Maßstäben von Gottes Reich lebe, dann ist mein Lohn, dass ich dieses Reich in Ewigkeit, in aller Herrlichkeit genießen kann. Wenn dich Jesus überhaupt nicht interessiert und sein Reich dir an allem vorbeigeht, dann wäre es eine Strafe, in Ewigkeit bei ihm sein zu müssen. Ja, du hast ja ein ganzes Leben demonstriert, dass du nichts von ihm wissen willst. Warum soll er dich dann zwingen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen? Also, Jesus sagt, diese Leute sind glücklich zu preisen. Und denen stellt er jetzt andere gegenüber, die er sehr dringend warnt. Und vielleicht sind diese Seligpreisungen für uns wirken erstmal unnatürlich. Warum sind die Armen jetzt glücklich? Umso mehr sind wir vertraut mit diesem Lebensstil, der hier beschrieben wird, von denen, die verwarnt werden. Weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Also diejenigen, die solide Finanzen haben, eine gute Stimmung und eine gute, erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. Und wiederum sind diese Sachen nicht um ihrer selbst willen schlecht. Ja, wenn du dich satt essen kannst, ist ein Geschenk. Wenn Leute dich gut finden, ist das auch nichts Schlimmes. Jesus ist nicht jemand, der missgünstig ist und sagt, oh nein, jetzt genießt sie gerade ihr Leben, jetzt muss ich mal irgendwas da reinhauen. Aber die Gefahr in diesem Lebensstil ist, dass ich mich eben nicht mehr auf Gott verlasse, sondern auf meine eigenen Ressourcen. Wir haben es ja, ne? Und Jesus sagt an anderer Stelle, wie schwer kommen die Reichen ins Reich Gottes? Eben weil sie so viel Gepäck dabei haben, weil sie gelernt haben, sich auf sich selbst zu verlassen. und ihnen dieses Denken so fremd ist, du musst dich jetzt einfach beschenken lassen. Du kannst nichts dazu beitragen. Noch nicht mal deine Hingabe ist ein Beitrag, der jetzt was dir Punkte bringt oder so. Und es gibt eine zweite Frage, und die wird hier auch wichtig. Woher kommt denn der Wohlstand? Auf welche Weise wurde der erworben? Da kann ich auch nicht dran vorbeigehen. Ja, von manchen römischen Statthaltern wurde gesagt, von dem Varus, der dann später, ne, kennt ihr vielleicht aus der Germanengeschichte, der war in Syrien Statthalter, und da hieß es von ihm, er kam als armer Statthalter in eine reiche Provinz. Und er ging als reicher Statthalter aus einer armen Provinz. Und da war es sehr individuell sozusagen, aber wir dürfen uns auch und wir sollten uns mit der Frage beschäftigen, woher unser Wohlstand kommt. Und wenn du ein Bankkonto hast, wo vielleicht sogar Geld drauf ist und jeden Tag dreimal was zu essen und ein Dach über dem Kopf, dann bist du im globalen Durchschnitt reich. Ne? Frisches Wasser einfach aus dem Wasserhahn und so. Und das hat jetzt nicht mit persönlicher Schuld unbedingt zu tun, vielleicht bei diesem Statthalter, aber eben doch mit unserer Verantwortung in dieser Welt. Also, das spielt da auch eine Rolle mit rein. Und dann sagt Jesus noch weiter, weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Und nochmal, das ist ganz nett, ne, finde ich auch jetzt nicht schlimm erstmal, aber weh dir, und das geht ziemlich fix, habe ich festgestellt, weh dir, wenn du dich davon abhängig machst und dann dein Handeln danach ausrichtest, dass du eben entsprechendes Feedback kriegst. Also soziale Medien funktionieren nach diesem Konzept, aber eben auch nicht nur im digitalen Bereich. Ich merke ziemlich schnell in der Gruppe, mit was für Sprüchen kann ich hier punkten und mit welchen eher nicht. Und dann kann ich mein Verhalten danach ausrichten. Weh dir, wenn du dich davon abhängig machst, und weh dir, wenn du dafür aufs Spiel setzt, was dir eigentlich wichtig war. Ja, also wenn die Oma das schön findet, wenn du dir die Haare kämmst, bevor du sie besuchst, da verlierst du möglicherweise jetzt nichts dabei. Du kannst sagen, da kann ich dir eine Freude machen. Ja? Aber wenn du deine Werte verrätst, oder das, wozu Jesus dich gerufen hast, dann ist das eine andere Geschichte. Du hast vorhin von Menschenfurcht schon gesprochen, und Menschenfurcht kann man eigentlich definieren als die Einstellung, ja, in der mir wichtiger ist, was andere Menschen über mich denken, als was Gott über mich denkt. Oder ich riskiere lieber Gottes Anerkennung, damit ich die Anerkennung von Menschen kriege, als dass ich vielleicht Anerkennung von Menschen riskiere, dafür, dass ich angenommen bin bei Gott. Ja, das ist Menschenfurcht. Sprüche 29, 25 heißt es, Menschenfurcht bringt zu Fall, aber wer sich auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Das ist die Frage, auf wen verlasse ich mich? Festgestellt, Menschen ändern ihre Meinung auch relativ schnell. Also wenn du dann es geschafft hast, dann dich anzupassen an die Erwartungen, dann haben die Leute plötzlich andere Erwartungen an dich und dann fängst du wieder von vorne an. Also, was ist wirklich Glück? Was ist wirklich Erfolg? Es geht nicht um sogenannten äußeren Erfolg oder einen bestimmten Lebensstil. Und übrigens, dieser äußere Erfolg, der kann sogar im Reich Gottes sein. Ja, also ich mache das ja beruflich, Reich Gottes. Ne? Aber auch sonst, wenn du einfach Jesus-Nachfolger bist, kannst du sagen, oh, wie viele Leute haben sich bekehrt, als ich einen Einsatz gemacht habe. Oder werden die Leute geheilt, wenn ich für sie bete? Oder wie viel konnte ich denn hier als Spenden aufbringen oder so? Und Pastoren, die sich, es ist eine Krankheit, wenn Pastoren sich auf Konferenzen treffen, kennenlernen. Ah ja, und wie groß ist denn deine Gemeinde und so? Ne? Das ist, Menschen lassen sich blenden von äußeren Dingen. Wir lassen uns dann beeindrucken. Aber Gott lässt sich nicht beeindrucken. Der sagt nicht, echt, du hast 8 Tage gefastet. Das ist ja der Hammer. Also, ne, Fasten kann gut sein, aber Gott fällt da nicht vom Stuhl. Er sagt, wow. Wie hält sich dein Herz zu Gott? Entscheidend ist nicht, welche Anerkennung du bei Menschen bekommst, ja, so schön wie die ist. Ich bin dafür, dass wir in der Gemeinde viel loben und, ne, und dann nicht sagen, oh, nicht so viel loben, sonst wird er stolz oder so. Gibt es ja ganze Frömmigkeitstraditionen, die so funktionieren. Na, aber wir machen uns davon nicht abhängig, sondern ich will davon abhängig sein, wie Gott mich sieht. Welche Anerkennung ich bei Gott bekomme. Und er ist anders als Menschen. Er schenkt dir einfach seine Liebe. Er schenkt dir seine Zuwendung. Er schenkt sie dir. Ja, du musst sie nicht erst irgendwie verdienen. Und er lädt dich ein, dass du dein Leben ganz auf ihn ausrichtest. Dass er wirklich der Mittelpunkt wird in deinem Leben, in deinem Streben. Eben nicht Mittel zum Zweck, sondern der Mittelpunkt, um den du dich drehst. Auf den du dich ausrichtest. Und er lädt dich ein, dass du dich hineinnehmen lässt in seine Mission. Dass nicht du ihn gebrauchst, um deine Zwecke zu erreichen, sondern dass er dich gebrauchen darf, um seine Zwecke zu erreichen. Wie Jesus das sagt, ein, zwei Kapitel weiter vorne, da zitiert er Jesaja, Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen, die verfolgt werden, zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. In Jesaja heißt es noch, zu trösten alle Trauernden. Auf diesem Weg dürfen wir ihm folgen. In diesen Dienst lädt er uns ein. Und so dürfen wir dieser Welt dienen, die ihn so dringend nötig hat. Und auf diesem Weg findest du ein Leben, was wirklich glücklich zu preisen ist.